NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend. Die Themen im Überblick. Historischer Händedruck, die Präsidenten Obama und Castro beim Amerika-Gipfel in Panama. Polizeigewalt in den USA, Mahnwachen für das Opfer Walter Scott, der heute beigesetzt wird. Zu diesem Thema heute auch der Kommentar. Außerdem berichten wir über die katastrophale Lage im syrischen Flüchtlingslager Yarmouk, den 70. Jahrestag der Befreiung des KZs Buchenwald und am Ende der Sendung die aktuellen Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Der Auftakt des Amerika-Gipfels in Panama gilt schon jetzt als historisch. Erstmals ist Kuba überhaupt dabei und das Treffen steht im Zeichen der Annäherung zwischen USA und Kuba. Im Fokus des Interesses sind, wie zu erwarten war, zwei Präsidenten, Barack Obama und Raúl Castro. Alle Augen waren im Konferenzsaal auf sie gerichtet und dann kam sie, die entscheidende Geste, wie unser Korrespondent Martin Polanski berichtet.
Ein kurzes Gespräch zwischen den beiden und ein Händeschütteln. Darauf hatten alle gewartet. Es ist ein besonderer Gipfel. Panamas Präsident Juan Carlos Varela.
Para nosotros es un gran honor ser anfitrión de esta histórica cumbre.
Für uns ist es eine große Ehre, Gastgeber dieses historischen Gipfels zu sein. Zum ersten Mal sind alle Länder des Kontinents auf höchster Ebene vertreten. Wir beginnen eine neue Etappe in unseren Beziehungen, basierend auf dem Respekt. Obama sprach kurz vor dem Gipfel vor Vertretern zivilgesellschaftlicher Gruppen des Kontinents. Auch dabei ging es natürlich um das Verhältnis zu Kuba.
As the United States begins a new chapter in our relationship with Cuba, we hope it'll create an environment that improves the lives of the Cuban people.
Wenn wir jetzt ein neues Kapitel aufschlagen, hoffen wir, dass dies den Menschen in Kuba zugutekommt. Wir haben natürlich Differenzen zwischen unseren beiden Regierungen, aber das haben wir auch manchmal mit unseren engsten Verbündeten. Das ist nichts Schlimmes. Das ist so, weil die Vereinigten Staaten für bestimmte universelle Werte stehen.
And will always stand for a certain set of universal values.
Obama und Castro wollen zu einem Meinungsaustausch zusammenkommen. Ein solches Gespräch hatten viele erhofft, als Symbol für die weitere Annäherung zwischen den USA und Kuba. Allerdings, die ideologischen Gräben sind tief, nicht nur zwischen den beiden Regierungen. Das wurde auch am Rande des Treffens der zivilgesellschaftlichen Gruppen deutlich. Kubanische Anhänger und Gegner der sozialistischen Regierung schreien sich an, Dialog unmöglich. Reinaldo Escobar betreibt zusammen mit seiner Ehefrau und führenden Dissidentin Joanny Sanchez eine oppositionelle Webzeitung. Er setzt nun große Hoffnungen auf die Annäherung zwischen den beiden Regierungen. Das ist wie eine Luftzufuhr für die einfachen Kubaner. Die Lockerung des US-Embargos dürfte das Leben zudem erleichtern. Außerdem geht die Zeit der Revolutionäre schon wegen ihres Alters zu Ende. Ich hoffe, dass sich eine pragmatischere Linie durchsetzt. Veränderung kann nur mehr Demokratie heißen. Andere Oppositionelle in Kuba sehen das kritischer. Sie befürchten, dass Obamas Annäherungskurs Raúl Castro am Ende stärken könnte. Es wird erwartet, dass Obama heute verkündet, Kuba von der Liste der Staaten zu streichen, die den Terrorismus unterstützen. Ein wichtiger Schritt im Annäherungsprozess. Der Amerika-Gipfel wird aber überschattet durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Washington hat kürzlich Sanktionen gegen 7 venezolanische Spitzenfunktionäre verhängt, in Reaktion auf das immer autoritärere Vorgehen der sozialistischen Regierung gegen die Opposition im Land.
Mehr als 50 Jahre sind seit der kubanischen Revolution vergangen und seither wurde die sozialistische Insel von den USA boykottiert. Bald könnte die Eiszeit zwischen beiden vorbei sein, aber was hat sich inzwischen auf Kuba getan? Welche Hoffnungen hegen die Menschen? Und welchen Kurs wird Kuba nun einschlagen, der seit Dezember ganz neue Impulse bekam?
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Als US-Präsident Barack Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro nach 50 Jahren Konfrontation am 17. Dezember vergangenen Jahres einen ernsthaften Anlauf zur Normalisierung der Beziehungen ihrer beiden Länder verkündeten, waren die Reaktionen überschwänglich. Ein historischer Moment sei das, da besteht Einigkeit. Doch über Motive und Auswirkungen gehen die Einschätzungen weit auseinander. Stellvertretend Günther Mayhold und Alicia Pujana. Beide sind ausgewiesene Lateinamerika-Experten. Beide lehren an nur einen Steinwurf entfernten Instituten in Mexiko-Stadt. Er ist Deutscher, sie Kolumbianerin.
Dieser Prozess wird eine Fülle von Dynamiken auslösen, wo wir heute noch gar nicht wissen, welche Effekte damit verbunden sind. Man kann sich Migrationswellen vorstellen. Man kann sich eine Dynamisierung insbesondere im Bereich des Tourismus vorstellen, der zu einer völligen Neuaufstellung der Gesellschaft Kubas führt. Also ich glaube, das hat viel an Potenzial.
Viele kritisieren das Tempo von Öffnung und Reformen als viel zu langsam. Aber was ist denn die Alternative? Will man einen radikalen Wandel und danach eine gesellschaftliche Implosion wie in Russland? Oder will man politische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum wie in China? Ich sehe Kuba eher auf dem chinesischen Weg. Die Kommunistische Partei Kubas will Regie über den wirtschaftlichen Wandel führen. Und man will einige soziale Errungenschaften erhalten, die ja durchaus bedeutsam sind. Nun gibt es noch vor kurzem unvorstellbare Fortschritte. Reiseerleichterungen, Aufhebung einiger Handelsbeschränkungen, bilaterale Gespräche über Flugverbindungen oder Telekommunikation. Auf Kuba sind erste Auswirkungen der Annäherung spürbar. Agustin Plasencia betreibt in der Altstadt von Havanna ein familiäres Tourismusunternehmen. Der Tourismus hat schon merklich angezogen, nicht nur aus den USA. Aber nach wie vor gibt es viele Probleme. Der Zugang Kubas zu Devisen und Krediten ist begrenzt, was Investitionen sehr erschwert. Das Embargo macht dringend benötigte Einfuhren schwierig und sehr teuer. All das behindert die Geschäfte. Und natürlich gibt es nach wie vor sehr viel Bürokratie auf Kuba, auch wenn sich in den letzten 10 Jahren da einiges getan hat. Mag die jahrzehntelange Eiszeit zwischen Washington und Havanna fürs Erste vorüber sein, den Anbruch einer Wärmeperiode zwischen beiden Nationen bedeutet das noch lange nicht. Das Leben auf Kuba wird sich jedoch verändern. Wie und in welcher Geschwindigkeit ist noch völlig offen. Agustin Plasencia mit seinem kleinen touristischen Familienbetrieb ist jedenfalls optimistisch. Ich glaube ja, das Leben wird für die Kubaner einfacher werden. Die Annäherung ist ja auch nur natürlich. Wir sind Nachbarn. Du bist von Havanna aus schneller in Miami als am anderen Ende der Insel. Nach Jahrzehnten Eiszeit freuen sich die allermeisten Kubaner über die Normalisierung, auf freundschaftliche Beziehungen zu den USA und darauf, das Kapitel der Konfrontation hinter uns zu lassen.
Annäherungen zwischen USA und Kuba. Markus Plate berichtete. 5 Tage nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen offensichtlich wehrlosen Schwarzen sorgt nun ein neuer Fall von Polizeigewalt in den USA für Aufsehen. Ein TV-Sender filmte aus einem Hubschrauber, wie mehrere Polizisten in Südkalifornien einen weißen Flüchtigen vom Pferd holen und brutal auf ihn einschlagen. Die 10 an dem Einsatz beteiligten Beamten wurden bereits gestern, wie es heißt, vom Dienst beurlaubt. Die Debatte über exzessive Gewaltanwendung durch Polizisten in den USA war Anfang der Woche durch den Tod des schwarzen Walter Scott erneut entbrannt. Auf einem Video ist zu sehen, wie ihm ein weißer Polizist von hinten mehrfach in den Rücken schießt und ihn dabei tödlich verletzt. Walter Scott wird heute beigesetzt. Jan Bösche berichtet.
Mit zahlreichen Veranstaltungen, Mahnwachen und Gottesdiensten wird in South Carolina von Walter Scott Abschied genommen. Hunderte Menschen versammelten sich zu der öffentlichen Beerdigung. Am Freitag schon nahmen Angehörige, Nachbarn und Fremde Abschied, indem sie an dem offenen Sarg vorbeigingen. Der Sarg war mit einer amerikanischen Flagge geschmückt. Scott war vor einer Woche von einer Polizeikontrolle weggerannt und dabei von hinten von den Polizisten erschossen worden. Die tödlichen Schüsse in Charleston haben die Debatte neu angefacht über das Verhältnis von Polizei und besonders der schwarzen Bevölkerung in den USA. Viele Bewohner in Charleston beschweren sich, dass sie übermäßig oft kontrolliert werden, auch wegen kleinerer Vergehen. Der Polizist hatte Walter Scott angehalten wegen eines defekten Bremslichts. Als er die Daten überprüfte, rannte Scott davon, vermutlich weil er wegen ausstehender Unterhaltszahlungen gesucht wurde.
Rassismus in den USA und Gewalt durch Polizisten, ein Armutszeugnis für das Land, meint Andreas Horchler in seinem Kommentar.
Die amerikanische Gesellschaft hat ein chronisches Problem, das sich immer dann akut manifestiert, wenn weiße Polizei und Schwarze oft junge Bürger aufeinandertreffen. Florida, Ferguson, New York, Ohio, jetzt South Carolina. Die Amerikaner fragen sich dieser Tage, müsste sich der Polizeibeamte in South Carolina, der dem unbewaffneten Walter Scott mehrfach in den Rücken geschossen hat, wegen Mordes vor Gericht verantworten, hätte es kein Handyvideo gegeben? Wahrscheinlich nicht, fürchten die Afroamerikaner in North Charleston und in den USA. Dieses Mal gibt es das Video. Es zeigt den flüchtenden Scott, der von einer ganzen Salve niedergestreckt wird. Der Polizeibeamte wurde entlassen, in Haft genommen. Jetzt bekommt er es mit einer Mordanklage zu tun. Der aktuelle Fall geht mit Sicherheit anders aus als die Frage nach dem Tod von Trayvon Martin in Florida oder von Michael Brown in Ferguson, Missouri. In beiden Fällen wurden die Todesschützen nicht zur Verantwortung gezogen. Eric Garner in New York hatte geröchelt, I can't breathe, ich bekomme keine Luft. Ein Polizist entließ ihn trotzdem nicht aus dem Würgegriff, bis er tot war. Ein Junge erschreckt Parkbesucher in Ohio mit einer Spielzeugpistole und wird erschossen. Das sind die spektakulären, akuten Fälle, über die international berichtet wird. Die amerikanischen Medien streiten nun über die Segnungen, die das Zeitalter der Handykamera mit sich bringt, die Transparenz, die Beweisführung via Videobeweis, die zu mehr Gerechtigkeit führen wird. Über Körperkameras, die Polizisten im Einsatz tragen sollen. Natürlich sind das vielversprechende Schritte, die vielleicht Fortschritte im Umgang der Polizei mit der schwarzen Bevölkerung mit sich bringen werden. Kann sein, aber viel schwerwiegender ist, wieder fällt die Therapie für das chronische Problem hinten runter. Vor 50 Jahren erwirkte die Bürgerrechtsbewegung Wahlrecht und Gleichberechtigung. Auf dem Papier. Mit dem Ende der Rassentrennung hatte und hat das nicht so viel zu tun. Im Nordwesten der Hauptstadt Washington zum Beispiel wohnen die reichen Weißen, im Südosten die armen Schwarzen. Längst hat die Resegregation zum Beispiel in den Schulen um sich gegriffen. Weiße Gegend, weiße gut ausgestattete Schule, schwarze Gegend, baufällige Schule, in der Unterricht eher ein Zufallsprodukt ist. Amerika dreht sich um, wendet sich ab, wenn es die scharf gezogenen Linien in den großen Städten zwischen Weiß erfolgreich und Schwarz verarmt sieht. Da hilft auch kein schwarzer Präsident, der sagt, dass die Historie der Unterdrückung nicht einfach verschwindet, aber dass die Lage besser geworden ist. Da hilft kein Bürgerrechtler und Pfarrer Al Sharpton, der letzten Sommer in Ferguson versuchte, eine neue Bürgerrechtsbewegung auf die Beine zu stellen und die schwarzen Amerikaner mahnte, sie sollten damit aufhören, sich im Elend von Arbeitslosigkeit, mangelhafter Bildung, Drogen und Bandenkriegen zu gefallen. Walter Scott wird so wenig wieder lebendig wie Trayvon Martin oder Michael Brown. Vielleicht werden Handyfilme, Körperkameras und mehr afroamerikanische Polizeibeamte helfen, dass weniger schwarze Amerikaner von Kugeln aus Polizeiwaffen getötet werden. Das sind die akuten Symptome. Die chronischen Probleme von Segregation, Rassismus hinter vorgehaltener Hand und Hoffnungslosigkeit in den schwarzen Quartieren im ganzen Land werden nicht enden. Und es gibt keinen Anlass zu glauben, dass sich daran 50 Jahre nach den Bürgerrechtsgesetzen und 150 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei bald etwas ändern wird. Es ist ein unerträgliches amerikanisches Armutszeugnis.
Andreas Horchler kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit, das ist 18.43 Uhr. Die Lage im palästinensischen Flüchtlingsviertel Yarmouk in Damaskus ist katastrophal. Durch die Belagerung von Kämpfern der islamistischen Terrormiliz IS mag man sich kaum noch vorstellen, was das für die Menschen, denen es an allem mangelt, dort bedeutet. Die aktuelle Situation schildert aus Kairo Karin Sens.
Hilfsorganisationen fordern freien Zugang zum Flüchtlingsviertel Yarmouk in Syrien. Die Lage in dem Stadtteil von Damaskus hat sich weiter zugespitzt, seit die Terrororganisation Islamischer Staat vorgerückt ist. Rund 18.000 Menschen, vor allem Palästinenser, sollen noch in dem Stadtteil leben. Wie viele es tatsächlich sind, lässt sich schwer sagen, da Yarmouk abgeriegelt ist. René Schulthoff vom Deutschen Roten Kreuz im Libanon, der für Syrien zuständig ist, sagte in Deutschland Radio Kultur:
Die Zustände in diesem Lager Yarmouk im Süden von Damaskus sind ja schon seit geraumer Zeit eine Katastrophe und katastrophal. Seit über einem Jahr gibt es keine Möglichkeit für unsere Helfer und unsere Hilfstransporte, in dieses Camp zu kommen. Der Zugang wurde von allen Seiten weitestgehend verwehrt. Jetzt spitzt sich die Situation natürlich nach den jüngsten Kämpfen weiter zu, von Tag zu Tag. Die Menschen hungern, es fehlt an Nahrung, es fehlt an Wasser, es fehlt an medizinischer Versorgung und Medizin, also an den grundlegenden Dingen, die man zum Leben braucht. Einziger Lichtpunkt ist, dass es mehreren tausend palästinensischen Familien wohl gelungen ist, in benachbarte Stadtteile dieses Camps zu fliehen. Und dorthin konnten wir in den vergangenen Tagen mit unserer Schwesternorganisation, dem syrischen arabischen Roten Halbmond, mehr als 10.000 Lebensmittelpakete zumindest bringen in diese Nachbarbezirke. Und außerdem wird derzeit versucht, zumindest die Wasserversorgung in diesen Stadtteilen für die geflüchteten Familien zu verbessern.
Es wäre wünschenswert, die Menschen herauszuholen. Allerdings zeigte er sich skeptisch. Verhandlungen dazu seien schon in den vergangenen Jahren schwierig gewesen. Den Menschen müsse zeitnah geholfen werden.
Wir sehen, dass es uns kaum gelingt, Hilfe in dieses Lager zu bringen. Ich habe keine Information dazu, dieses Lager in irgendeiner Form mal evakuieren zu können. Mit Sicherheit wäre das für die Menschen fantastisch. Wie konkret eine solche Idee umgesetzt werden kann, und zwar ziemlich zeitnah, weil den Menschen muss jetzt geholfen werden, ist, glaube ich, fraglich.
Die syrische Armee hatte nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 das Stadtviertel nach und nach abgeriegelt. Der syrische Machthaber Assad versuchte so, Gegner in Jarmuk zu bekämpfen. Vergangene Woche rückte der IS vor. Nach neuesten Meldungen soll es palästinensischen Milizen gelingen, die Islamisten zurückzudrängen. Inwieweit sie dabei mit der syrischen Armee zusammenarbeiten, ist unklar. Die Palästinenserorganisation PLO hatte in Ramallah erklärt, sie wolle sich an den Kämpfen nicht beteiligen. Eine Lösung für den Konflikt in Syrien scheint nicht in Sicht. In Moskau hatte die syrische Regierung diese Woche mit einigen Oppositionellen verhandelt, allerdings ohne Ergebnis.
In Kairo wurden heute weitere Anführer und Mitglieder der Muslimbruderschaft zum Tode oder lebenslange Haft verurteilt. Sie werden beschuldigt, 2013 Angriffe geplant zu haben, um das Land zu destabilisieren. Jürgen Striak berichtet.
Das ägyptische Gericht sieht es als erwiesen an, dass Mohammed Badia, der Führer der Muslimbruderschaft, sowie 13 weitere Funktionäre Gewaltakte organisierten. Die zum Tode Verurteilten sollen die Pläne dafür im Sommer 2013 in einem Protestcamp der Bruderschaft in Kairo geschmiedet haben. Sie hätten außerdem Chaos geschürt, heißt es in der Urteilsbegründung. Ägyptische Sicherheitskräfte hatten das Camp im August 2013 brutal geräumt. Dabei wurden mehrere hundert Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi getötet. Die heute verhängten Urteile können angefochten werden. Bereits 2014 war Bruderschaftschef Badia in anderen Verfahren einmal zum Tode und mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 37 weitere Angeklagte erhielten heute lebenslänglich, unter ihnen Mohammed Sultan. Der Aktivist und US-Bürger gehörte bei seiner Festnahme in Kairo im August 2013 einer Medieninitiative an, die Übergriffe der Sicherheitskräfte dokumentierte. Amnesty International fordert seit Monaten seine Freilassung. Er habe nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation keine Straftat begangen. Sultan befindet sich seit über 14 Monaten im Hungerstreik.
Zwei Republikaner, die US-Senatoren Rand Paul und Ted Cruz, steigen ins Rennen um die US-Präsidentschaft 2016. Es wird aber erwartet, dass noch weitere Parteikollegen folgen. Hochgehandelt wird vor allem der frühere Gouverneur von Florida, Jeb Bush. Für die Demokraten wird morgen Hillary Clinton offenbar ihren zweiten Anlauf aufs Weiße Haus bekannt geben. 2008 war sie parteiintern Konkurrent Obama unterlegen. Aus Washington Martina Butler.
Diesen Sonntag soll es also sein, wahrscheinlich erstmal mit einem Video, eine kurze Nachricht über den Online-Dienst Twitter. Hillary Clinton will nach Auskunft von Insidern ihre Kampagne so am Sonntag anschieben, ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen bekannt geben. Dann soll es gleich losgehen zu Wahlkampfveranstaltungen, unter anderem in Iowa, South Carolina und New Hampshire. Seit Monaten warten viele darauf, dass die ehemalige Außenministerin ihre Bewerbung für die Demokraten bekannt gibt. Dass die 67-Jährige offenbar über die sozialen Medien ihre Kampagne anstoßen will, gilt als Fingerzeig für ihren Wahlkampf. Die ehemalige First Lady will so gerade jüngere Wähler ansprechen und für sich gewinnen. Als sie 2008 für die Demokraten ins Rennen ging, hat sie bei den Vorwahlen gegen Barack Obama verloren, der besonders über die sozialen Medien seine Bekanntheit gesteigert hat. Es ist auch ein Zeichen, dass sie ihren Stil womöglich ändert. Statt große Bühne eher kleinere Auftritte und Online-Kampagne. Das steht ganz im Gegensatz zu den republikanischen Kandidaten, die bisher ihren Hut in den Ring geworfen haben. Ted Cruz und Rand Paul haben ihre Kandidatur bei großen Veranstaltungen vor Tausenden von Menschen erklärt.
In Lübeck bereitet sich die Polizei mit Hochdruck auf das G7-Außenministertreffen am kommenden Dienstag und Mittwoch vor. Das Bündnis Stopp G7 kündigte heute an, besonnen und ohne Eskalation am Dienstag in der Lübecker Innenstadt zu protestieren. Dazu werden tausende Demonstranten vor allem aus Norddeutschland, Dänemark und Schweden erwartet. Einzelheiten von Thorsten Philips.
Ein kleines Polizeidorf mit 400 Wohncontainern entsteht 2 Kilometer von der Lübecker Innenstadt entfernt. Grund, die Hansestadt Lübeck wird zur Bühne der Weltpolitik. Schließlich kommen die Außenminister der 7 größten Industrienationen. Zum Schutz der Außenminister werden 3.500 Polizistinnen und Polizisten sorgen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte zu dem G7-Treffen.
Ich finde es gut, dass wir das G7-Format haben. Und ich finde es gut, dass man nicht nur in Berlin ist, sondern auch in unterschiedliche Regionen geht. Leider brauchen wir heute auch Schutz für solche Veranstaltungen, weil es genug Menschen gibt, die irgendwie übel wollen. Aber ich finde, das sollten wir um unserer Demokratie willen einfach aushalten und trotzdem solche Veranstaltungen durchführen.
Kurz vor dem G7-Treffen der Außenminister in Lübeck sieht die Polizei keine akute Gefährdungslage. Es gebe keine entsprechenden Hinweise, so Polizeidirektor Bernd Olbrich.
Wir werden den Demonstrationen Raum geben, aber dort, wo nachhaltige Beeinträchtigungen des Besuchsprogramms der Außenminister oder schwerwiegende Störungen für die Allgemeinheit zu befürchten sind, auch konsequent einschreiten. Unsere Hoffnung ist aber, dass es durch besonnenes Auftreten aller dazu gar nicht kommt, sondern dass es uns gelingt, die Interessen der Allgemeinheit, die Interessen der Versammlungsteilnehmer, aber natürlich auch der Gäste hier in dieser Veranstaltung gut miteinander zu vereinbaren.
Insgesamt gibt es bisher 7 angemeldete Demonstrationen. Eine vom Deutschen Gewerkschaftsbund vor dem Holstentor geplante Kundgebung wurde abgesagt. Aus Sorge, Teile des gewaltbereiten sogenannten Schwarzen Blocks könnten sich unter die friedlichen Demonstranten mischen und den Ablauf stören. Doch der Sprecher der Stopp G7-Initiative, Christoph Kleine, hält diese Befürchtung für absurd.
Wir haben im Bündnis darüber gesprochen, wie wir die Aktionen wollen, nämlich so, dass alle sicher mit gutem Gefühl teilnehmen können und auch die Aktionen des zivilen Ungehorsams, die einige Aktivistinnen und Aktivisten machen werden, von denen wird keine Eskalation ausgehen, sondern es geht darum, den Gipfel zu umzingeln, zu blockieren und das aber eben mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams.
Zunächst besuchen die Außenminister der G7-Staaten das Lübecker Rathaus. Getagt wird dann am Mittwoch im neuen Europäischen Hanse-Museum, das offiziell erst im Mai von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet wird.
70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar haben heute Überlebende und Angehörige die dort Ermordeten mit einer Schweigeminute geehrt. Bis zur Befreiung am 11. April 1945 durch die US-Armee hielten die Nazis in dem KZ rund 250.000 Menschen aus nahezu ganz Europa gefangen. Dagmar Weidbrecht sprach mit Überlebenden.
Julius Maslowat war 2 Jahre alt, als er zusammen mit seinem Vater und seinem Großvater nach Buchenwald kam. Wirkliche Erinnerungen hat er nicht. Nur ein Erlebnis hat sich ganz tief bei ihm eingebrannt.
In January 1945.
Das war im Januar 1945. Und das ist eigentlich nur eine Erinnerung von einem Kuhwagen, ein offener Wagen für Tiere. Und damals war das eher ungewöhnlich. Und der Grund dafür ist, dass das war eigentlich das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe.
Julius wurde in Bergen-Belsen befreit, kam in ein schwedisches Kinderheim und wurde von finnischen Juden adoptiert. Heute lebt er in Kanada. Zierlich und zerbrechlich ist der 92-jährige Heinrich Buxbahn. Der Jude aus Krakau erlebte eine Odyssee. Im KZ Plaschow entkam er dem legendären Kommandanten Amon Göth und wurde zur Zwangsarbeit in eine Munitionsfabrik der Hasak nach Zentralpolen gepresst. Als die Front näher rückte, wurden alle Häftlinge nach Buchenwald deportiert.
Die SS war nicht in die Lage. Wir haben nicht patrouilliert in Lager da. Die SS war außerhalb. Ich habe nur in Buchenwald gearbeitet, in die Kaserne von der SS. Habe ich sauber gemacht. Und dann, ich habe nur die Bombardierung mitgemacht. Die erste Bombardierung von Buchenwald.
Den Bombenangriff überlebte er, wurde dann aber nach Tröglitz bei Zeitz geschafft, wo er in der Brabak, einer Chemiefabrik, arbeitete. Das Kriegsende erlebte Heinrich Buxbahn in Tschechien und kehrte von dort für einige Monate nach Polen zurück, ehe er nach den Pogromen in Kielce nach Deutschland zurückkehrte. Heinrich Buxbahn ist mit seinen Kindern und Enkelkindern nach Weimar gekommen. Auch Julius Maslowat hat einen besonderen Grund für seine Reise.
Es ist wichtig, etwas über meine Vergangenheit herauszufinden. Aber es ist vor allem auch wichtig, mit den anderen Ehemaligen zu reden. Also sie wissen, was ich erfahren habe. Und das ist für mich sehr wichtig, dass ich fühle mich zum ersten Mal, als ob ich irgendwo gehöre. Und das hilft mir dabei, ein bisschen zu heilen. Ich habe nie bevor wirklich zu Hause gefühlt, aber hier kann ich mich zu Hause fühlen unter diesen Menschen. Und es ist ein bisschen komisch, dass ein Ort mit so einer grausame Geschichte eigentlich diese Gefühle von zu Hause ermitteln kann.
In Weimar wird morgen bei einem europäischen Festakt an die Befreiung des KZs Buchenwald erinnert. Der Papst ruft heute Abend auf dem Petersplatz in Rom offiziell das außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit aus. Es ist sozusagen der Schlüsselbegriff seines Pontifikats. Und wie wichtig ihm die christliche Haltung der Barmherzigkeit ist, zeigt, dass er das Heilige Jahr diesem Thema widmet. Angekündigt hatte er es symbolträchtig bereits im März am zweiten Jahrestag seiner Wahl. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Normalerweise feiert die katholische Kirche alle 25 Jahre ein solches Jubiläumsjahr. Dieses ist ein außerordentliches heiliges Jahr. Es beginnt am 8. Dezember mit der Öffnung der heiligen Pforte im Petersdom. Das ist eine Bronzetür, die nur im heiligen Jahr geöffnet wird und ansonsten verschlossen bleibt. Der Termin für den Beginn des heiligen Jahres hat eine kirchengeschichtliche Bedeutung. Am 8. Dezember vor 50 Jahren ging das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende. Mit dieser Terminplanung verbindet Franziskus indirekt den Auftrag, die Reformen des Konzils fortzusetzen. Das Thema Barmherzigkeit soll das Leitmotiv des Heiligen Jahres werden, sagte Papst Franziskus. Niemand kann von der Barmherzigkeit Gottes ausgeschlossen werden. Alle kennen den Weg, diese zu erreichen. Die Kirche ist das Haus, das alle empfängt und niemanden zurückweist. Ihre Tore bleiben weit geöffnet, damit alle, die von der Barmherzigkeit berührt werden, die Gewissheit der Vergebung finden können. Das letzte Heilige Jahr fand 2000 statt. Mehr als 25 Millionen Besucher wurden damals in Rom gezählt, die an etlichen Sonderveranstaltungen teilgenommen hatten und vor allem zu den heiligen Pforten gepilgert sind. Neben dem Petersdom öffnen auch die drei weiteren großen Papstbasiliken in Rom im Heiligen Jahr sonst verschlossene Tore. Damit soll symbolisiert werden, dass den Menschen in diesem Jahr ein besonderer Weg zum Heil offen steht.
Und im Echo des Tages jetzt die Spiele der Fußball-Bundesliga und weitere Informationen vom Sport am Sonnabend. Im Studio ist Rolf-Rainer Gex.
Die Fußballfans müssen wir kurz vertrösten. Sie kommen gleich auf ihre Kosten. Wir beginnen chronologisch, denn mit der Formel 1 und zwar den dortigen Qualifyings Läufen in Shanghai vor dem großen Preis von China beginnen wir. Sebastian Vettel konnte ja in Sepang in Malaysia für Ferrari den ersten Sieg einfahren. Nach dem Qualifying aber beim Kampf um die Pole Position im Rennen in China sieht es so aus wie gehabt. Sven Pistor.
Neues Rennen, altes Ergebnis in der Formel 1. Weltmeister Lewis Hamilton war auch in China der schnellste im Kampf gegen die Uhr. Am Ende war der Brite nur einen Wimpernschlag schneller als sein Teamkollege Nico Rosberg. 400 Sekunden machten den Unterschied. Hinter diesem Duell der Silberpfeile kam beim Qualifying lange nichts. Und dann Sebastian Vettel. Aus dem Hinterfeld geht der dritte deutsche Pilot Nico Hülkenberg in das Rennen.
Und dann morgen in Shanghai das Rennen ab 8 Uhr in der Früh. Welch ein Wunder, keiner will absteigen. In der Fußball-Bundesliga haben heute die Kellerkinder aufgemuckt. Der SC Freiburg schaffte ein 0:0 beim FC Schalke 04, holte ein Pünktchen gegen den Abstieg und dem SC Paderborn gelang der erste Heimsieg seit November 2014, 2:1 über den FC Augsburg. Trainer André Breitenreiter hinterher sachlich glücklich.
Ja, erstmal haben wir heute ein Spiel gewonnen und das war uns natürlich ganz wichtig, dass wir auch allen zeigen, dass wir noch da sind, dass wir niemals aufgeben und wir kämpfen bis zum Schluss. Es wird bis zum Schluss gehen und da werden wir unser Bestes geben, um natürlich die Klasse zu halten.
Durch dieses 2:1 ist Paderborn am Hamburger Sportverein vorbei mit 27 Punkten. Der HSV kämpft seit 18.30 Uhr gegen den Abstieg. Aber Jörg Teglhütter, ich schätze, und die nächsten 45 Sekunden werden es auch beweisen, es wird ein ganz, ganz schwerer Kampf.
Das wird ein richtig schwerer Kampf, Rolf, denn der HSV liegt ja weiterhin zurück mit 0:1. Wolfsburg ging nach 10 Minuten in Führung. Nach einem Fehler des Hamburger Innenverteidigers Kleber. Den schnappte sich De Bruyne, passte weiter auf Dost, der bediente den mitgelaufenen Guillaume und der Franzose, der traf dann ins Tor aus 11, 12 Metern. René Adler im Hamburger Kasten ohne Chance, und seitdem spielt ja eigentlich nur eine Mannschaft, nämlich der VfL Wolfsburg. Die Gäste lauern auf ihre Chance, jetzt schon wieder der nächste Pass. Dost mit der Fußspitze ran am 5-Meter-Raum, Adler mit den Fingerspitzen dran. So geht das hier die ganze Zeit. Der HSV ist bemüht, aber kriegt offensiv einfach nichts auf die Reihe. Und deswegen führt Wolfsburg auch hier verdient mit 1:0.
Und könnt ihr den Hamburgern tatsächlich heute schon mal den Garaus machen, dass sie auf einem direkten Abstiegsplatz verbleiben? Das Team von Borussia Dortmund, im Pokal noch erfolgreich Mitte der Woche, kam bei den Pokalverlierern vom Viertelfinale heute unter die Räder. Borussia Mönchengladbach schlug nämlich Borussia Dortmund mit 3:1. Und zwar Oskar Wendt, Raphael nach einem tollen Solo von Hermann und Çalhanoğlu schafften für Gladbach die Tore. Dortmund konnte nur den Ehrentreffer noch erzielen. Und außerdem besiegte Bayer Leverkusen den FSV Mainz 05 auswärts 3:2 mit einem knappen Erfolg. Der deutsche Meister Bayern München schlug Frankfurt 3:0.
Soweit der Sport mit Rolf-Rainer Gex. Das war's vom Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.